Und jetzt müsste irgendwie die Jahreslosung nochmal da oben erscheinen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist mir immer ganz wichtig, dass ich mir die immer wieder durchlese. Und wenn mich einer am Montag fragt, wie ist denn die Jahreslosung von 2021? Geht euch das auch so? Deswegen lerne ich einfach mal durch Wiederholung. Aber ich möchte heute mit euch predigen, dem Geheimnis auf der Spur. Wir sind ja mitten in der Apostelgeschichte unterwegs und wenn man Geschichten in der Apostelgeschichte liest, dann denkt man, das ist wie aus einer anderen Zeit. Stimmt ja auch irgendwie, liegt ein paar Jahre zurück. Aber insbesondere, wenn man durch die Kapitel 18 und 19 und 20 geht, wird es dann auf einmal nochmal richtig spannend. Bis dahin war es da so, naja, für mich. Aber dann mit dem Ende der zweiten Missionsreise von Paulus nimmt die ganze Sache nochmal eine ganz mächtige Fahrt auf. Ihr erinnert euch sicher, in Apostelgeschichte 18 ist Paulus nach Athen gekommen, in Korinth gewesen. Und da endet dort auch seine Missionsreise. Er macht dann noch einen Glaubensakt. Er macht ein Gelübde. Man weiß nicht genau, was er gelobt hat. Gott lässt sich die Haare scheren im Hafen von Korinth und fährt dann über Ephesus mit einer Kurzstation nach Jerusalem und dann in seine Heimat nach nach Antiochia. Habe ich extra hier stehen. Konnte ich jetzt gerade nicht finden. So, und dann startet er mit einer neuen Missionsreise. Und jetzt bin ich mit euch unterwegs und schaue mir die ganz kurz mal an. Er startet wieder in Antiochia, nachdem er eine Zeit lang da gewesen ist. Es ist etwa so 52 bis 56 nach Christi Geburt. Man streitet sich so genau darüber. Ist auch nicht so wichtig, wenn man so 2000 Jahre zurückguckt, kommt es auf ein Jahr mehr oder weniger nicht an. Und er startet und geht als erstes, das können wir nachlesen, in eine Gegend, wo wenige Kapitel vorher noch stand, der Heilige Geist werde ihn dorthin zu gehen. Und wenn man genau recherchiert, stellt man fest, er geht 1600 Kilometer auf dem Landweg durch Galatien und durch Pamphylien, nur um dort die Christen zu stärken. Also das ist Jakobsweg plus. 1600 Kilometer zu Fuß, nur um rumzugehen, um zu sagen, hey Janice, bleib dran. Mann, jeden Einzelnen besuchen, ich schaffe das ja noch nicht mal hier in Berlin. Der würde zu Udo klingeln und sagen, Udo, hab Mut, Jesus ist für dich da. Er geht 1600 Kilometer durch ein Gebiet, wo Gott am Anfang mal gesagt hat, da jetzt mal nicht hin, geh mal woanders hin. Und dann schließlich kommt er nach Ephesus. Und das ist sehr, sehr interessant, wie er nach Ephesus kommt. Das ist ja, wie wir das letzte Mal gehört haben, so ein ganz dramatischer Fall. Er trifft da einige Jünger, die bisher nur wussten, dass Johannes der Täufer gekommen ist. Und dann fragt er sie, habt ihr auch schon mal was vom Heiligen Geist gehört? Da sagen sie, nee, haben wir noch nicht. Und dann entscheiden sie sich für Jesus Christus, lassen sich taufen, werden von Neuem geboren. Und dann legt Paulus ihnen die Hände auf. Und sie werden mit dem Heiligen Geist getauft. Sie reden in Zungen, reden prophetisch. Wow, das ist doch was, wo unser Herz aufgeht als Pfingstler. Sagen, das wollen wir unbedingt wieder haben. Und dann in dieser Stadt, die damals mit zu den größten Städten der damaligen Zeit gehörte, mit etwa 250.000 Einwohnern, eine Hafenstadt, wirklich eine bewegte Stadt, da ging dann richtig die Post ab. Das müsst ihr euch mal nachlesen in Apostelgeschichte 19. Da wurden Kranke geheilt. Selbst Schweißtücher, die man ja heute nicht mehr hat, würde man Deus wahrscheinlich von Paulus abreichen, zu den Kranken hinbringen und die wurden gesund. Dämonen sind ausgefahren, reihenweise. Da ging die Post ab und es wurde gesagt, innerhalb von 2 Jahren, die ganze Gegend hat verstanden, Jesus Christus ist gekommen, Sünder zu rufen, zu retten für Zeit und für Ewigkeit. Was für ein Ding, Erweckung pur. Dann gab es natürlich Diskussionen, sind sie die Richtigen? Und dann lehrt Paulus 2 Jahre lang in einem Haus des Tyrannus. Das kann man sich leicht merken, zu Tyrannus, dem Tyrannen, schlicht Daimon. Ja, da hat man den Klassiker noch. Ja. Und zwar immer in der Mittagszeit, wahrscheinlich, weil da die Schule des Tyrannus offen war. In der Hauptmittagszeit, 2 Jahre lang. Und man nimmt an, dass Paulus während dieser Zeit auch mehrfach verhaftet worden ist, mitten in der Erweckung. Und dann aber die Zeit nutzte im Gefängnis, um Briefe zu schreiben an die Korinther und weiß ich wohin. Da streiten sich ja auch die Leute. Aber es steht geschrieben in Apostelgeschichte 19, Vers 17, der Name Jesu wurde erhoben. Und ein massives Zeichen war da, nachdem sich ganz viele bekehrten, die brachten ihre ganzen okkulten Gegenstände und Zauberbücher zusammen und haben die öffentlich verbrannt. Das war was anderes wie im Dritten Reich. Im Dritten Reich wurde das ja angeordnet, aber hier stellte ja jemand fest, hier habe ich was Falsches gehortet. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Jesus-People-Zeit, da gab es noch LPs. Und da gab es die Sachen, da waren einige Gruppen bei, die haben unter Drogeneinfluss bestimmte Musik geschrieben. Und damals habe ich noch mit meinem Freund Ralf Arndt gesprochen. Er sagte, nachdem er lange von der Drogenszene weg war, nachdem er diese Musik dann hörte, dann kam direkt wieder so ein Backflash bei ihm hoch. Und ein Zeichen war dann immer wieder in der Jesus-People-Zeit, dass die Leute kamen und sahen, die Platte will ich nicht mehr, die hauen wir in die Tonne. Ich habe erlebt, wie Leute gekommen sind, die irgendwo eine Ostasienreise gemacht hatten und ihren speziellen heiligen Buddha mitgebracht haben. Die sahen, komm, den haue ich in die Tonne. Die haben das Haus aufgeräumt als Zeichen, dass sie sahen, jetzt ist Jesus der Herr und nichts mehr anderes. Das war ein Ding. Und das war Stadtgespräch. Was mich aber interessiert, das ist schön zu lesen, da geht mein Herz auf. Aber was ich mich gefragt habe, warum ist diese Erweckung zum Erliegen gekommen? Und wenn man heute Ephesus besuchen will, sieht man nur noch Trümmerstädte. Ich habe mal hier noch so ein paar Daten von Ephesus. Mal gucken. Ach ja, da war noch, Apollos hat da gepredigt, Priscilla und Aquila waren da, die 12 Jünger, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Zeichen und Wunder, Werke der Buße, Widerstand, mitten in der absolut heidnischen Gegend. Und wenn man heute hinfährt, nur noch Weltkulturerbe, nur noch Trümmer. Der ganze Bereich von der Türkei bis weiten Bereichen nach Mazedonien hoch, der ganze nordafrikanische Bereich, nicht mehr christlich. Und die Tendenz in Europa ist ja auch so, dass es mehr und mehr und mehr und mehr zurückgeht. Ich glaube, über 68% in Brandenburg sind konfessionslos. Und die Frage ist doch, warum ist das so geschehen? Oder ich gehe noch ein bisschen persönlicher. Ich habe ja in meinem Bildarchiv aus der Nachkriegszeit der Volksmission noch Aufnahmen, wie das große Christophorus-Zelt im Wedding stand. Da sind über 2000 Leute reingegangen. Da ging richtig die Post ab. Da hast du das Lobpreisteam noch vor dem Zelt aufgebaut, da habe ich noch Bilder von. Das waren wenigstens 50, 60. Ich meine, ich fand das toll heute hier, ja. Es füllt sich allmählich und ich habe immer noch den Traum, dass hier mal alles voll steht und ihr euch hier anstellen müsst, um überhaupt im Gottesdienst dabei zu sein, wenn die anfangen zu loben und zu preisen. Die Gemeinde hier hatte mal viele, viele Mitglieder. Sie hatte mehrere Stationsgemeinden in Berlin. Und ich frage mich, was ist verloren gegangen, dass wir nur noch so ein trauriger Überrest sind. traurig schickt man, ein Überrest sind. Was ist passiert? Und wenn ich dann die beginnende Geschichte der Volksmission lese, dass Leute, weil drinnen so lang gesungen worden ist, draußen gewartet haben auf die Zeit, wofür Kranke gebetet worden sind, denen dauerte die Singerei zu lange, die wollten nur gesund werden. Die haben sich draußen auf der Bank getroffen und haben gewartet, bis endlich der Segnungsteil losgeht. Warum werden bei uns so wenig Kranke gesund? Warum weichen bei uns so wenig Dämonen? Gute Frage, oder? Ich habe gedacht, an Ephesus kann man das vielleicht studieren. Langer Aufschwung, den ich heute gemacht habe. Und ich denke, Herr Jesus, ich kann viel philosophieren, aber eigentlich müsstest du ja Antworten geben auf drei Fragen, die ich so habe. Wie und warum kommt die Erweckung zum Stillstand, Klammer auf, in Ephesus? Zweitens, warum ist Kleinasien, Nordafrika, Europa nicht mehr christlich? Und die wichtigste Frage, Herr Jesus, überhaupt, die mich beschäftigt, ich kann das ja analysieren, da nichts mehr los ist. Wie sieht der Weg zurück aus? Habt ihr die Frage dem Herrn Jesus mal gestellt? In der Vorbereitung habe ich die natürlich gestellt und ich bin auf seine Antwort gestoßen, was Ephesus angeht. Und das könnt ihr alle wunderbar nachlesen. In der Offenbarung, im zweiten Kapitel, die erste Gemeinde, die von Jesus einen Brief zugesandt bekommt. Und ich stelle mir das mal so vor, Sendschreiben, Apostelgeschichte 509, der Gemeinde, Begegnungsgemeinde in Berlin, Reinickendorf, schreibe Folgendes. Aber ich will ja bei Ephesus bleiben, ist besser, man redet über andere. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Jetzt müsste ich mit euch eigentlich eine Bibelstunde machen. Ich müsste erklären, wer ist der Engel der Gemeinde, wer ist genau derjenige, der die sieben Sterne hält. Ich mach's mal ganz kurz. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden, also uns auch, zu sagen hat. Der Geist Gottes redet und hier wird Jesus persönlich vorgestellt, der den Leuten in Ephesus sagt. Er sagt im Wesentlichen, ihr seid absolut gut unterwegs, ihr tut eine Menge, ihr habt eine Menge Action. Wenn jetzt irgendein Treffen wäre von verschiedenen Gemeinden, ihr könntet sagen, wir sind sehr international aufgestellt, wir machen dieses und jenes, wir haben sonntags den Gottesdienst und dann haben wir noch einen Gottesdienst und dann machen wir das noch und das noch und das noch und das noch. Jesus sagt, wunderbar, dass ihr das alles macht. Er fängt an, nicht wie ich finde erst immer das Negative und sage, gib mal Acht, das geht gar nicht. Aber er sagt erstmal das Kompliment. Das ist doch wunderbar, nicht? Er sagt den Leuten in Ephesus, ihr seid echt spitze. Was ihr alles macht, was ihr alles bewegt, das ist richtig für eine 250.000 Einwohnerstadt, etwa die Größenordnung einwohnerzahlenmäßig wie Reinickendorf. Und dann kommt der heiße Satz, aber ich habe gegen euch, dass die Liebe
erste Liebe erkaltet ist. Und das macht mich sehr, sehr nachdenklich, weil wenn ich die Geschichte dann von Ephesus lese, dann kann man sehen, die Kirchengeschichte sagt, da ist der Apostel Johannes, dann hat er gelebt, Maria hat dann anscheinend bis zu ihrem Lebensende dort gelebt. Timotheus war Bischof. Und dann fängt es langsam an, vielleicht die ersten 3, 4, 5 Jahrhunderte, dass es immer Bischofssitz war und dann fingen Glaubenskämpfe an. Bis dahin, dass manche Treffen von Gläubigen mit Waffengewalt bearbeitet wurden. Und spätestens im 5., 6. Jahrhundert stirbt dann Ephesus komplett aus. Der ganze Leuchter Ephesus ist vom Thron weggestellt worden. Und es hat angefangen, weil die Liebe zu Jesus Christus verloren gegangen ist. Und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, auf uns bezogen. Ich will jetzt mal von Ephesus einen Moment weggucken, auf uns. Ich gucke mal auf mich, damit sich niemand hier angesprochen fühlt. Das Erste, was ich feststelle, wenn die Liebe erkaltet, das ist in einer Ehe so und das ist in der Gemeinde so und das ist in der Gesellschaft so. Dann muss Liebe durch Gesetze ersetzt werden. Durch Gebote, durch Kontrolle. Dann kommt auf einmal Gesetzlichkeit rein. Und wenn ich die Geschichte unserer Volksmission hier in Berlin betrachte, nachdem die Zahlen dann nicht mehr so kamen in der Zuwachszeit, dann gab es ganz stramme Regeln. Wenn ich mit älteren Geschwistern gesprochen habe, was dann alles an Regeln da war, da musste der Pfingstknoten sein, die Rocklänge spielte eine Rolle, dann musste man nach dem Gottesdienst schweigend für eine Stunde nach Hause gehen, damit man die heilige Predigt nicht zerredet hat. Stück für Stück für Stück wurden Gesetze aufgebaut. Und ich weiß noch, wie ich in diese Gemeinde kam, da war das Gesetz, du darfst nicht rauchen. Kein Rauchopfer bringen wie im alten Bund, nicht? Und ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, wie einige Jugendliche, die zum Gottesdienst gekommen waren, anschließend draußen vor der Tür, nicht im Raum, ein Rauchopfer gebracht haben und wie sie zusammengefaltet worden sind, dass das alles aus der Hölle kommt und sind dann nie wiedergekommen. Ich sage das nicht anklagend, weil ich bin ja genauso. Je weniger ich mit dem Geist fließe, aus der Liebe geboren wird, umso mehr brauche ich Gesetze. Das wirst du bei der Kindererziehung wissen. Und du kannst ein Gradmesser in der Ehe, wie viel Liebe da ist, an den To-Do-Listen lesen. Was man machen muss, wie man sich benehmen muss oder wie man sich dann auch abgrenzt. Auch das ist ja Gesetzlichkeit, wenn wir uns dann von anderen Gemeinden abgrenzen. Aber die sind ja viel schlimmer wie wir. Also Gesetzlichkeit ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Wie geht man damit um, mit dieser Gesetzlichkeit? Regelwerke, was ich tun muss. Regelwerke, die einem sagen, was man tun muss, damit der Heilige Geist kommt. Regelwerke, wie eine Gemeinde auszusehen hat, wie der Lobpreis zu sein hat. Regelwerke, was ich erledigen muss, um in der Gemeinde einen Dienst tun zu dürfen. Klassisches Zeichen dafür ist, wenn man für alle Aufgaben in der Gemeinde Listen auslegen muss, bitte einzutragen, damit dieser Dienst, den man macht, in großer Treue noch getan werden kann, dann ist irgendeine Liebesbegeisterung verloren gegangen. Umgekehrt wäre es auch, ich komme in die Gemeinde, ich bin verliebt in Jesus und sage, hey, gibt es irgendwas zu tun, was ich ihm zur Ehre umsetzen könnte? Merkt ihr? Hier ist bei Paul über die Jahre, hat sich was ausgeschliffen, so ganz allmählich. Ich erinnere mich, wie ich in der Jesus-Bibel-Zeit in den Gottesdienst gekommen bin. Da war das spannend ohne Ende. Ich bin mal gespannt, was heute passiert. Ob sich heute wieder Leute bekehren, ob heute wieder jemand befreit wird. Ich weiß, ich bin in den Gottesdienst gekommen und in der besten Zeit musste es früh genug sein, damit du noch einen Platz kriegst, damit du nicht am Boden sitzen musstest. Das habe ich erlebt. Und dann frage ich mich, was ist langsam verloren gegangen bei mir? Ist alles so gewöhnlich geworden. Gesetzlichkeit war in Ephesus mit Sicherheit ein Ding. Ich habe es geschrieben mit den ganzen großen Glaubenskonferenzen, die dann stattgefunden worden sind mit den theologischen Sachen. Das Zweite, glaube ich, wenn die Liebe verloren geht, spielt der Reichtum auf einmal eine Rolle. Ich habe vor langen Jahren mal ein Seminar besucht auf der Bibelschule in Beröa. Und da ging es um Gemeindegründung. Und dann wurden nachher die Studenten gefragt, am Ende des Seminars, wenn ihr dem Präsidium was raten würdet, wie mehr Gemeinden gegründet werden könnten in Deutschland. Und die übereinstimmende Antwort aus dem Plenum der Studenten war, der BFP muss mehr Geld zur Verfügung stellen. Ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, von denen, die das jetzt gesagt hat, gründet keiner eine Gemeinde. War vielleicht auch lieblos, aber das hat mich einfach so bewegt innerlich, zu sehen, wie wir ticken, wie wir unterwegs sind. Wir meinen, mit Geld kann ich alles machen. Ihr Lieben, wir könnten hier eine goldene Straße reingelegt haben. Oder wie bei ICF in Zürich für 10.000 Euro eine große Screen hier haben, wo alles drauf projiziert wird. Aber ich stelle fest, die richtig schönen, süßen Kirchen in Bayern, die mit gold platinierten Putten besetzt sind und so weiter, wo du reinkommst und sagst, was hier alles passiert, da ist auch nicht mehr Leben wie bei uns. Also mit Geld scheint es nicht zu gehen. Und trotzdem sind wir so drauf aus, was ja eigentlich nicht verkehrt ist, das Gemeindehaus schön zu machen, aber durch ein schönes Gemeindehaus bekehrt sich noch keiner. Wenn der Fokus hier verschoben wird, stimmt was nicht. Unsere Gebäude, unsere technische Ausstattung und so weiter, es wäre so viel zu sagen. Aber ich habe noch was, wenn die Liebe erkaltet, spielt der Egoismus wieder eine größere Rolle. Wir sind natürlich ganz schnell zu sagen, ach, dann geht es um Macht, Rangeleien, wer darf Ältester werden, wer ist Diakon, wer ist Pastor. Man neige sich vor dem Pastor, der Heilige kommt und wenn für jemanden gebetet wird, dann bitte nur unter der Handauflegung des Pastors und so weiter. Ich muss schon sagen, da ist schon eine Menge dran. Etwa 90% der Gemeindespaltungen gehen wegen Machtspielen dahin. Welche Position darf man haben? Aber ich habe festgestellt, die Lieblosigkeit und die Egoismen, die fangen viel früher an bei meiner Bußunfähigkeit. Da kommt die Gegenwart Gottes rein und man sagt, es wäre jetzt Zeit, dass wir nach vorne kommen, unsere Knie beugen und Buße tun. Und das Erste, was ich mache, ich gucke mich nach rechts und links um und sage, na, was denken die jetzt, wenn ich nach vorne komme? Und dann bleibe ich schließlich sitzen. Kennt ihr sowas? Ich kenne so ein Gefühlsleben bei mir. Und dann sage ich mir, da geht es nur um Eitelkeiten. Oder noch besser, ich habe euch ja mal erzählt, ich bin ja mal nach Toronto, wie der Toronto-Segen kam, geflogen. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich gesehen, wenn du dann für Leute gebetet hast, dann sind die reihenweise umgefallen. Ich kann mich daran erinnern, wo die Gemeinde mit, ich sag mal, 80% der Leute lagen am Boden rum. Gegenwart Gottes kam, absolut stark. Und plötzlich stellst du fest, wow, wenn ich Hände auflege, dann kippen die Leute um. Und dann habe ich mich gefragt, Paul, was ist mit dir los? Suchst du die Ehre Gottes oder suchst du, dass die Leute umfallen? Oder dass sich Leute angestellt haben, die ganz gerne ein Flash-Erlebnis haben wollten, aber nicht bereit war, ihr Leben zu verändern. Das hat was mit Egoismus und Machtstruktur zu tun. Und ganz weit runtergebrochen, wird mein Lobpreislied gesungen, ja oder nein? Ich glaube, sowas bringt die Erweckung zum Erliegen. Ich könnte in die Azusa Street hineingehen. Azusa Street, die Erweckung in der Azusa Street in Los Angeles 1900 ist zu Ende gegangen, nachdem Machtspiele anfingen. Und anders wird es in, ich habe noch eins, und dann komme ich zu den positiven Dingen. Aber manchmal ist es ja gut, einfach mal zu fragen, warum ist was stehen geblieben? Warum ist Nordafrika, warum ist der Nahe Osten heute nicht mehr blühende christliche Landschaft? Warum ist in Ephesus nicht die Vorzeigegemeinde, die sie mal gewesen sind? Die verschobenen Glaubensziele. Hier gebe ich für euch nachzulesen, man kann es im Internet ja gut machen, die Nikolaiden, die vermischten Religionen. Da wurden Religionen vermischt, da spielte das keine Rolle mehr. Ich sag's mal mit der heutigen Blickweise, Mohammed, Buddha oder Jesus, Hauptsache, ich glaube an was. Und ich habe es vor einiger Zeit schon mal gesagt, die Hauptseuche in Mitteleuropa, in Deutschland, sind die Patchwork-Religionen. Man verschiebt die Glaubensziele, dann ist plötzlich alles möglich. Aber nicht mehr, dass Jesus in allem die Ehre kriegt. Und ganz weit runtergebrochen, wenn es in der einen Gemeinde mal nicht mehr so richtig nach meinem Sinn ist, in Berlin, die U-Bahn ist nahe, ich suche eine andere. Das kann manchmal ganz wichtig sein, weil einer mag lauten Lobpreis, der andere einen ruhigen, der andere mag dann ein bisschen Weihrauch in der Luft. Das ist alles nicht verkehrt. Aber man sollte die Gründe analysieren, wenn Erweckung dann auf einmal zum Liegen kommt, zum Erliegen kommt. Die wichtige Frage, was kann ich denn tun? Der Weg zurück. Hier habe ich lange buchstabiert und bin auch noch nicht zum Ende gekommen. Was hätte man in Ephesus tun sollen? Ich glaube, wir müssen den Herrn Jesus wieder fragen, was gibst du denn für Geheimnisse preis im Sendschreiben an Ephesus? Das Erste, was er sagt, denkt nach, wovon ihr gefallen seid. Also es sind einige Gesichter hier, die kann ich nicht so richtig zuordnen, die kenne ich nicht persönlich. Aber einige weiß ich, die haben in ihrem Leben schon mal was Richtiges, Dynamisches mit dem Herrn Jesus erlebt. Die waren schon mal richtig komisch unterwegs für die Normalbürger. Die konnten es nicht lassen, morgens mit dem Lobpreis aufzustehen. Die konnten es nicht lassen, in der Bibel zu studieren. Und wenn sie jemanden erwischt haben, dem haben sie auch irgendwie gesagt, Jesus liebt dir. Ich habe mich mit Marianne in letzter Zeit oft drüber unterhalten. Wir haben so starke Zeiten erlebt. Wir haben uns dann angeguckt und haben gesagt, nichts mehr los. Nichts mehr los. Wir haben die negativen Dinge schnell analysiert, aber ich glaube, wir müssen wieder drüber nachdenken. Das heißt für mich wieder träumen, wo wir mal gewesen sind, was Gott uns mal gegeben hat. Zu sagen, ich möchte wieder anfangen zu träumen, dass ich wieder in den Gottesdienst komme und sage, hoffentlich bin ich früh genug, dass ich noch einen Platz finde. Hoffentlich bekehrt sich heute mal wieder jemand. Hoffentlich kann ich mal wieder sehen, wie ein paar Dämonen ausweichen, wie jemand vorher da gekommen ist und nachher befreit rausgeht. Wie kann ich es mal wieder erleben, dass ein Drogenabhängiger ohne Entzugserscheinung auf einmal durch die Tür rausgeht? Herr Jesus, ich möchte wieder drüber nachdenken. Das habe ich mal erlebt, das habe ich mal gesehen. Das war Realität. Sonntag für Sonntag für Sonntag. Ich möchte wieder drüber nachdenken. Dass ich in Gottesdienst in Lobpreis gekommen bin, habe gesagt, oh, Herr Jesus, ich möchte nochmal neu mit deinem Heiligen Geist erfüllt werden. Komm, mehr, 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 mehr. Und wenn du ein Wort hast, ich bin auch bereit, es zu sagen, selbst wenn mir die Knie zittern. Ich möchte wieder lernen, prophetisch zu reden. Denk drüber nach. Das Erste, was der Herr Jesus im Brief den Epheser-Leute sagt, denkt drüber nach, wo ihr hergekommen seid. Das heißt, es war alles Gnade, es war nichts erarbeitet, es war nichts in der Machtprogrammstruktur, sondern es war einfach Geschenk Gottes und das möchte ich wiederhaben. Und ich will euch was sagen, Bibellesen war damals spannend, heute ist es manchmal langweilig. Irgendwas, ich muss neu drüber nachdenken. Das Zweite, was er sagt, kehr um, tu Buße. Wenn ich, was selten genug vorkommt, mit der Berliner U-Bahn fahre, dann stelle ich fest, weil ich sehr selten U-Bahn fahre, ich verfahre mich relativ schnell. Weil die haben irgendwie das ganze Netz umgestellt. Klar, ich kann auch immer von Tegel hier, das kriege ich noch geregelt. Aber es kam vor einiger Zeit eine Gruppe nach Berlin, mit denen, die wollten mit der U-Bahn fahren. Und ich sage, komm, wir steigen hier ein. Und wir sind ganz woanders ich habe mich so geschämt. Berliner kennen die U-Bahn nicht mehr. Das Erste, was Buße tun heißt, ich muss aussteigen aus dem, wie ich unterwegs bin. Da habe ich noch nicht die andere Richtung eingeschlagen. Ich muss aussteigen. Und hier würde ich euch gerne die Hausaufgabe mitgeben und mir auch persönlich mitgeben. Paul, wovon musst du aussteigen? Und dann sagt er, kehr um. Jetzt haben wir angehalten, sind ausgestiegen und jetzt fangen wieder die ersten Taten wieder tun. Welche Taten hast du damals getan? Einfach mal drüber nachdenken als Hausaufgabe. Das sagt der Herr Jesus den Epheserleuten. Vielleicht wäre es nochmal ganz gut, drüber nachzudenken, wann du das letzte Mal jemandem was von Jesus erzählt hast. Du bist so oft abgewiesen worden, also hast du es sein gelassen, hat sich ausgeschliffen. Vielleicht könnte es sein, dass man sagt, okay, ich möchte diese Woche einen erwischen, dem ich was von der Liebe Jesu erzähle. Aber vielleicht fängt es auch viel früher an wie in Ephesus, dass du sagst, ich gehe mal durch mein Bücherregal. Ich gehe mal durch die okkulten Ecken, die ich mir so langsam und hau die mal in die Tonne. Ja, aber. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo eine Frau schließlich, weil sie immer dämonische Angriffe in der Wohnung hatte, ein ganz teures Teil aus Afrika in die Tonne gehauen hat und dann noch gesagt hat, wie viel das eigentlich wert gewesen wäre, den Zahlenwert, den habe ich nicht mehr. Das war ein Andenken, quasi so ein Erbstück. Danach hatte sie Frieden. Vielleicht müssen manche Sachen ausgeräumt werden. Aus deinem Leben. Vielleicht die ein oder andere CD, die ein oder andere DVD. Die Taten wieder tun. Und dann endet er damit, man muss überwinden. Und hier bin ich bei mir persönlich zu Hause. Also je älter man wird, umso träger ist man ja mit dem Überwinden. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber früher war ich spontan in vielen Dingen, die sich verändern mussten. Aber heute sage ich mir, ja, mal gucken, wie es morgen ist. Ob ich heute noch so bin, ich kann mich morgen ja auch noch bessern. Also wenn wir zurück wollen in eine wirkliche, erweckliche Zeit, sagt der Herr Jesus nicht den Epheserleuten, ihr müsst noch mehr beten, ihr müsst noch mehr beten. Das ist alles nicht schlecht. Wir suchen ja die Gegenwart Gottes, aber dann nicht, weil man damit die Erweckung herbeiholt, sondern wieder, um neu mit ihm in Beziehung zu kommen. Eher Alltag mit Jesus. Ein gutes Candlelight-Dinner mit dem Herrn Jesus in der Gebetsnacht. Das wäre doch was, ne? Da ist was anderes als, muss ich mich denn jetzt auch eintragen in der Gebetsnacht? Muss ich denn jetzt fasten? Ja, vielleicht gehört er zum Überwinden dazu, aber letzten Endes, wenn das nicht dazu dient, dass ich ihn wieder mehr lieben will, verpasse ich alles. Aus der Kirchengeschichte lerne ich leider, aus der Kirchengeschichte unserer Gemeinde lerne ich weiter, dass ich mich verändern muss, in die Liebe Gottes wieder hineinkommen muss. Wir wollen gucken, dass wir wieder mit dem Geist Gottes so fließen, dass wir in seine Gegenwart wieder hineinkommen. Mich hat es richtig angemacht, wie ich Apostelgeschichte 18 und 19 gelesen habe. Und ich habe gedacht, wäre ich bereit, als Pastor 1600 Kilometer zu gehen, um einzelne von uns zu ermutigen? Oder würde ich sofort sagen, viel zu viel? Welche Wegstrecke würde ich machen, um wieder in die Liebesbeziehung zu Jesus hineinzukommen? Ich glaube, all unser frommes Tun kann man absolut in die Tonne hauen, wenn diese Liebe nicht da ist. Aber wenn sie kommt, ich sage euch, dann werden Zeichen und Wunder ganz normal sein. dann werdet ihr vielleicht herkommen und sagen, oh Paul, jetzt weiß ich, was du von der Jesus-Bibelzeit erzählt hast. Jetzt weiß ich das, jetzt habe ich das ja auch gesehen, jetzt hat es mein Auge auch gesehen. Ephesus ist gestorben. Wir haben nur noch die Briefe, wir haben nur noch die Geschichte, aber es ist kein Leben mehr in dieser Stadt. Ich möchte, dass über die Begegnungskirche, über die Volksmission gesagt wird, sie tun wieder die alten Taten, sie sind wieder Volksmission. Weil die Liebe Gottes uns treibt. Ich möchte mit euch, bitte betet mit mir, dass Gott uns hierfür nochmal Gnade schenkt. Dass ich uns jetzt nicht nur ein bisschen schlau gemacht habe, ich mache auch nochmal Mut, Offenbarung 2 zu lesen und vielleicht Gott zu fragen, was willst du mir persönlich dazu sagen? Herr Jesus, lehrmäßig lässt sich das alles so leicht erklären. Da kann man die Fakten an die Wand projizieren. Aber ich habe Sehnsucht danach, dass du mein Herz wieder umkehrst. Das, was sich als harte Schale aufgebaut hat, dass das wieder aufbricht. Ich möchte wieder mehr zu der Liebe zurückkommen und aus der Liebe handeln. Nicht mit irgendwelchen theologischen Floskeln oder anerzogenem religiösen Wissen. Ich möchte wie die Emmaus-Jünger an deine Hand gehen und mein Herz wieder brennen lassen. Und ich bete es für die Gemeinde, dass du uns zurückführst zu den Anfängen der Gründung der Gemeinde. Herr Jesus, ich schaue dann nach den Zeichen und Wundern, aber ich möchte mehr danach schauen, dass in dieser Gemeinde deine Liebe gefunden wird und dass wir an der Liebe erkannt werden und dass dann die Zeichen und Wunder folgen, damit dein Name groß wird. Ich bete, dass du uns hier Gnade gibst zur Umkehr, dass wir unser Ego beiseite lassen können, unser Gerechtigkeitsdenken, unsere Gesetzlichkeit. Heiliger Geist, komm du und bewege du uns über diesen Gottesdienst hinaus. Amen. Ich will abschließen mit einer kleinen Anekdote, man muss die weiblich erzählen. Entschuldigung, ich tue danach ja Buße. Man könnte das auch umgekehrt machen. Es geht die Geschichte wie beim Sightseeing. Man geht so durch, schlendert durch die Einkaufsstraßen. Alles ist wunderbar wieder offen. Mann und Frau, und dann stehen sie vor einem Geschäft und da ist das Kleid, das die Frau sich immer gewünscht hat. Wow, sie stehen davor, gehen wir rein, gehen wir nicht rein. Sie gehen rein, sie probieren das Kleid an und das passt wie angegossen. Und dann noch in der Umkleidekabine dreht man das Preisschild rum. Das bringt die Sache zum Ende, man hängt es wieder zurück, weil einem der Preis zu hoch schielt. Jetzt könnte man das natürlich ähnlich machen wie mit Videotechnik oder was weiß ich, oder mit Autos und so weiter, aber mit dem Kleid ist das für mich als Mann einfach besser zu erklären. Ich tue Buße bei allen Frauen, denen ich damit jetzt zu nahe getreten bin. Aber ihr Lieben, wenn wir darüber nachdenken, wieder Erweckung haben zu wollen, wir müssen das Preisschild rumdrehen. Und das bedeutet vielleicht 1600 Kilometer gehen. Es wird nicht easy sein. Es hat seinen Preis. Aber wer bereit ist, den Preis zu zahlen, der wird es mit eigenen Augen sehen, wie Gott seine Hand ausstreckt, das Zeichen und Wunder geschehen.